Ja, wir bleiben genau da drin, wo es gerade losging. Wir gehen da nicht raus, sondern wir wollen einfach weiter dem Vater heute begegnen. Heute Morgen geht es um Sohnschaft bzw. Tochterschaft und am Nachmittag geht es um Vaterschaft und Mutterschaft. Also wir kriegen heute ganz schön viel geschafft. Ist ja auch gut hier im Schwabenland, gell? Im Endeffekt ist es, was wir am Morgen hier machen, so was wir so im ersten Jahr lernen, also natürlich nur ein Teil davon. Und in der Nachmittagssession ist vielmehr das, was wir auch im zweiten Jahr im Fokus haben. Und genau, ich würde euch echt ermutigen, den ganzen Tag mitzunehmen. Ich spüre einfach gerade so eine Liebe. Und genau, ich werde einfach heute über das Vaterherz Gottes reden und vor allem auch erzählen, wie ich das erlebt habe. Und diese Predigt ist nicht für deinen Verstand, dass du es irgendwie einsortieren kannst. Vielleicht musst du das ist auch okay. Aber diese Message soll halt einfach zu deinem Herzen sprechen. Und wenn der Heilige Geist anfängt oder der Vater anfängt, dich irgendwo an einen anderen Ort mitzunehmen, dann musst du nicht bei mir bleiben. Du kannst einfach mitgehen. Lass einfach los. Wir lassen die Uhrzeit los. Wir lassen den Plan los. Und du darfst heute einfach dem Vater begegnen. Genau, wie gestern Abend schon. Das hat sich angefühlt, als wäre die Zeit stehen geblieben. Wir haben wirklich Stunden geredet, noch oben im Zimmer dann. Ich dachte, es wäre jetzt bestimmt 1 Uhr. Dann waren es 10:45 oder sowas. Und ich dachte mir so, was? Die Zeit ist einfach stehen geblieben gestern. Deswegen ist so gut. Ja, genau. Also ich weiß nicht, wie ihr aufgewachsen seid. Ich weiß nicht, ob ihr einen guten Vater hattet oder nicht. Ob euer Vater vielleicht abwesend war. Ob ihr vielleicht, ja, was ihr erlebt habt. Aber ich weiß, dass das nicht definiert, wer du bist. So, ich hatte einen guten Vater, aber selbst mein guter Vater war nicht perfekt. Und vielleicht seid ihr auch schon Väter oder Mütter in eurem Leben. Und ihr wisst so, eure Eltern haben nicht alles richtig gemacht und ihr selbst habt vielleicht nicht alles richtig gemacht. Und das Gute ist aber, dass wir einen Vater im Himmel haben, der perfekt ist. Er ist vollkommen. Und er kann diese Sachen wiederherstellen. Ich glaube, dass wir, bis der Vater in unserem Herzen was heilt, dass wir sozusagen so lange mit einer offenen Rechnung rumlaufen gegenüber unseren Eltern, bis eigentlich dieser Mangel, diese Lücke bei uns gestillt wurde von dem himmlischen Vater. Und dann können wir frei durchs Leben gehen. Dann können wir auch vielleicht nochmal neu auch in eine Beziehung mit unseren eigenen Eltern gehen und sie von dieser Erwartung vielleicht lossprechen und loslassen und dann auch eine Liebe anders empfangen oder anders weitergeben. Genau, und ich will euch ein paar Geschichten einfach von meinem Vater erzählen, weil einmal hat Gott mir gesagt, Simeon, ich will dir mein Herz durch deine Beziehung mit deinem eigenen Vater offenbaren. Und dann hat es angefangen, dass Gott mich an Momente aus meinem Leben erinnert hat, aber auch mein Vater benutzt hat, um in meinem Leben Offenbarung zu bringen. Und zwar, ich war damals in der Schule, kennt ihr noch Schule, Grundschule? Ich glaube, 2. Klasse oder so, und es war Diktat. Kennt ihr das doch? Da kam dann der Diktator nach vorne, nein, Spaß. Da kam dann der Deutschlehrer nach vorne und und hat dann angefangen, war das zu weit? Nein. Dann kam der Deutschlehrer nach vorne und hat angefangen, den Text vorzulesen und dann musstest du aufschreiben, was die Person, können wir es einen Ticken leiser vielleicht noch machen? Dann? Okay, weil sonst, genau, da kam dann der Deutschlehrer nach vorne und hat einen Text vorgelesen und dann musste man das aufschreiben, möglichst ohne Rechtschreibfehler und genau, und dann saß man dort und musste Punkt und Komma, ich kann übrigens bis heute noch keine Komma setzen, das ist ganz schwierig, und ich krieg dieses Diktat zurück und es war eine 5. Und ich krieg diese, keine Ahnung, ältest man in der zweiten Klasse, vielleicht 7 Jahre alt, ich krieg diese 5 zurück und meine Welt bricht zusammen. Und bis dahin noch keine schlechte Note bekommen und ich schaue diesen Zettel an, das kann das sein. Und ich habe diese 5 und ich fühle mich so schlecht. Und man muss ja die Klassenarbeit dann von seinen Eltern unterschreiben lassen zu Hause. Also man kann es jetzt nicht so vertuschen. Und ich fühle mich so richtig, richtig kacke. Ich habe versagt. Und ich komme so mit meiner 5 nach Hause und ich brauche so ein bisschen länger auf dem Heimweg. Und ich guck so richtig traurig, wollte es erstmal gar nicht ansprechen. Und ich komme so zur Tür rein. Mein Vater sitzt so auf dem Sofa im Wohnzimmer und schaut mich an und sagt, Simeon, was ist denn passiert? Und ich stehe so da und ich war so, okay, ich wusste, ich muss es jetzt teilen. Und ich gucke zu meinem Vater und ich sag so, Papa, ich habe heute eine 5 zurückbekommen. Und ich hatte so viel Scham und so viel, ich habe mich so schlecht darüber gefühlt und... Und auf einmal sagt so mein Vater zu mir und schaut mich an. Was? Deine erste schlechte Note in deiner Schulzeit? Simeon, das müssen wir feiern. Das müssen wir feiern. Du wirst doch ein paar... Du bist und dann kam er so an und guckt mich so an. Er sagt so, Simeon, das ist ja der Hammer. Und er guckt sich den Zettel an und ich stehe so da. Ich so, was? Ich verstehe gar nichts mehr. Mein Vater sagt so, Simeon... Wir gehen jetzt, du und ich, wir gehen jetzt im Auto zur Eisdiele und du darfst dir aussuchen, was immer du möchtest. Und dann sind wir so im Auto zur Eisdiele gefahren und saßen dann dort und ich habe meinen Eisbecher gegessen und mein Vater schaut mich einfach an und sagt, Simeon, ich bin so stolz auf dich. Und diese Worte, das könnt ihr euch nicht vorstellen, vielleicht schon, gingen so tief an diesem Tag, weil das so anders war, als die Welt denkt, so anders war, als Leistung uns irgendwie sagt, wie wir sein müssen und so weiter. Und wisst ihr was? Dieser Moment mit meinem Vater hat mich befreit davor, Angst vor meiner Leistung in der Schule zu haben. Und ich wurde einer der besten Schüler in meiner Klasse. Ein richtig gutes Abitur geschrieben. Ich hatte einfach keine Angst mehr vor schlechten Noten, keine Angst mehr zu versagen. Und das hat mich befreit, gut zu sein. Wir spulen mal 12 Jahre nach vorne. Ich war vielleicht so 19 Jahre. Und dann durfte ich so ab und zu mal das Auto von meinen Eltern ausleihen. Wer kennt das, wenn die Kinder zum ersten Mal fahren und dann, und dann noch so dreimal versucht, ins Lenkrad reinzugreifen. Und genau, und dann meine Eltern haben mir ihr Auto anvertraut und ich fahre damit, wir waren auf einer Ladenparty, wenn ihr das noch kennt, und haben so Computer gespielt bis nachts um 4 und ich weiß nicht, ob ihr schon mal in Freiburg wart, aber Freiburg ist wirklich ganz schlimm, wenn es um Geschwindigkeitsbegrenzung geht. Da ist so alles eigentlich im Prinzip eine 30er-Zone und alles, was tagsüber 50 ist, ist nachts auch noch 30. Das heißt, ich habe einfach nicht dran gedacht, dass nachts um 4 auch nachts ist und fahre dann so mit dem Auto mit 54 in der nachts 30er-Zone und dann wird ein Foto von mir gemacht und so... So ein Blitz und kennt ihr das, wenn dieser Blitz so tiefer geht? Wenn ihr euch so richtig erwischt gefühlt habt. Ich weiß, so manchmal ist es so, ja, okay, aber manchmal geht er so richtig in deine Seele. So, du sitzt dann nur. Das war noch das Auto von meinen Eltern. Und ich war so, kacke, was habe ich gemacht? Und nach ein paar Wochen kam dann dieser Brief reingeflattert und ich komme so irgendwann nach Hause und mein Vater sitzt so da. Und er so, Simeon, du hast Post bekommen. Und ich so, ja, was denn? Und er so, ja, die haben anscheinend neue Passbilder von dir gemacht. Und ich so, hä, was meinst du? Und ich habe nichts gecheckt. Er so, ja, aber ich glaube, die sind richtig schlechte Qualität. Also, und die waren auch wirklich teuer. Also für Passbilder, ne? Und ich so, was meint er denn uns? Und ich gucke ihn so an, also so, und er sagt so, Simon, du hast heute deinen ersten Strafzettel bekommen. Und ich so, nein. Und ich so, ja, ich glaube, ich weiß, wann das war. Und dann sagt er dir, Simon, weißt du was? Lass mich deinen ersten Strafzettel bezahlen. Du wirst noch so viele Strafzettel in deinem Leben machen, aber den ersten, den will ich dir bezahlen. Komm. Und es waren, glaube ich, 30 Euro oder sowas. Oder 45, keine Ahnung, wie viel das war. Und ich sitze so da und es war so krass. Es war wieder dieser gleiche Moment von damals, wo ich mir dachte so, hä? Wie gut kann es eigentlich sein, so ein Moment? Und dann sagt er so, Simon, weißt du was? Ich bin einfach so dankbar. Mein Vater ist Beamter, ne? Der macht auch viele Beamtenwitze. Das haben so Väter so an sich, ab einem gewissen Alter, ne? Dann wird der Humor ein bisschen schwieriger, um den auszuhalten. Und dann, kennt ihr es? Er lacht, ja. Janik, stimmt's? Genau, und dann sagt mein Vater so, Simon, ich bin so dankbar, dass du in meine berufliche Laufbahn investierst. Ich bin so dankbar, dass du Deutschland auf deinem Herzen hast, in Deutschland zu investieren. Und wir sitzen einfach da und wir lachen uns über diesen Strafzettel zusammen kaputt. Und ich dachte mir so, wow. So, das ist für mich dieses Herz eines Vaters. Wisst ihr, er hat sich nicht lächerlich gemacht darüber, dass ich eine schlechte Note geschrieben habe. Er hat sich nicht lächerlich gemacht, dass ich gerade einen Strafzettel gemacht habe. Aber er hat angefangen, meinen Schutz zuzudecken, die Scham von mir eigentlich auszuklammern und dort in diesen Riss zu treten zwischen dem, was mir eigentlich Identität wegnehmen wollte. Und wisst ihr was? Hier ist so ein tollen Satz, sag ihn mal auf Englisch. Der heißt, failure is never final when a father is in the room. Du kannst eigentlich nicht, also im Endeffekt sagt es, dein Versagen ist niemals endgültig, wenn ein Vater im Raum ist. Wenn ein Vater da ist, der an dich glaubt, du kannst eigentlich nicht versagen. Und das habe ich immer wieder durch meinen Vater gelernt. Ich will noch eine Geschichte erzählen. Ich kann heute ein paar Geschichten erzählen, oder? Genau. Ich war auf jeden Fall in Reading und ich hätte mir so gewünscht, dass mein Vater mich mal besuchen kommt. Ich hatte auch die Bibelschule in Reading gemacht. Und ich konnte mir einfach nicht vorstellen, meine Eltern hatten jetzt nicht so viel Geld, dass es irgendwie funktionieren sollte oder könnte. Und im zweiten Jahr fangen wir so an zu telefonieren und ich sagte zu meinem Papa so, Papa, weißt du, ich würde mir wünschen, wenn du mich besuchen kommst in Reading. Mein Vater so im ersten Gespräch, also Simon, weißt du, es ist einfach nicht möglich und mit dem Urlaub und mit Finanzen und es kostet so viel. Und ich war so, okay, ja, na gut, dann halt nicht. Und dann beim nächsten Gespräch sagt er so, Simon, ich habe mir Urlaub genommen. Ich habe schon nach Flügen geschaut, Simon, ich komme vorbei. Und es war so krass, so zu wissen, dass er diesen Weg auf sich nimmt, um mich in Reading zu besuchen. Und in dieser Zeit hat eben Gottes zu mir gesagt, dass der Vater im Himmel sich neu durch meinen Vater bei mir offenbaren wird. Und wir saßen dort dann in Reading, als er vorbeikam. Und es war so krass zu sehen, er hat gesagt, Simon, ich merke einfach, wie du hier mit den Leuten verbunden bist. Es macht mich so stolz, dein Vater zu sein. Und irgendwann wusste ich so, ich muss ihm mal meine ganze Lebensgeschichte, meine ganzen Struggles aus den jugendlichen Jahren, was auch immer, alles mal teilen. Dann setzen wir uns in so ein Café, wir sitzen gegenüber und ich erzähle ihm alles. Mit zitternder Stimme, mit Weinen, mit allem drum und dran. Und mein Vater sitzt einfach nur da und sagt so, Simon, weißt du was? Das ändert gar nichts. Ich bin einfach nur stolz auf dich. Und ich merke so diese Aussprüche, die so ein Vater in deinem Leben haben kann. Die sind so lebensverändernd und die legen ein Fundament. So, ich habe heute keine Angst mehr zu versagen. Mein Vater das damals weggenommen hat, mit 7 Jahren. Ich brauche mich nicht hinter meiner Leistung zu verstecken. Ich darf sogar gut sein. Ich muss nicht gut sein, ich darf gut sein. Und dann war es so, nach meinem dritten Jahr bin ich dann von Reading wieder zurückgekommen und dann, ich hatte noch bei meinen Eltern ein Zimmer im Haus und bin ja dann nach Füssen gezogen, um die Schule der Erweckung zu gründen, und ich war dann auf einem Missionseinsatz in Mosambik und irgendwie gab es Probleme mit dem Flug. Ich bin mit meiner Schwester gebucht, die ist auch da, hallo. Und ich hatte, es war so ein Standby-Ticket, das heißt, man musste warten, ob man reinkommt. Und dann wollte ich nach Freiburg fahren, dann wollte ich alles einpacken. Dann wollten wir, mein Vater und ich, zusammen nach Füssen dort alles auspacken. Und auf einmal war ich am Flughafen in Afrika irgendwo. Und die sagen so, es war in Tansania, im Flughafen, die sagen so, Herr Jansen, Sie haben keinen Platz in diesem Flieger mehr. Sie müssen jetzt hier noch eine Nacht bleiben. Und ich wusste so, ich konnte nicht einen Tag später nach Füssen ankommen. Ich rufe so meinen Vater an. Ich so, Papa, es tut mir so leid. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Vielleicht lasse ich mein Zeug noch in Freiburg und ich komme einfach in ein paar Wochen oder ich weiß nicht. Und mein Vater sagt so, Simeon, es ist kein Problem. Wir packen für dich alles zusammen. Ich hole dich in Zürich ab und wir fahren einfach direkt nach Füssen. Und ich merke so, da war ein Vater in meinem Leben, der hat irgendwie Momente von mir abgedeckt. Und er hat mir diese Scham zugedeckt, die Schuld zugedeckt. Und es war einfach krass zu sehen, wie das mein Leben geprägt hat, meine Sicht geprägt hat. Und als ich dann meinen himmlischen Vater kennengelernt habe, konnte ich dadurch auch immer wieder sehen, wie seine Liebe funktioniert, wie tief sie ist, wie groß sie ist. Wisst ihr, in Johannes 15 oder 16, 15, hier steht's. Genau, da ist ein Vers, Johannes 15, Vers 9, da sagt Jesus folgende Aussage. Er sagt, wie mich der Vater geliebt hat, so habe ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Ja, und in Vers 12 sagt Jesus weiter, liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Das ist mein Gebot. Und ich habe mir mal so Gedanken darüber gemacht, wie meint Jesus das eigentlich so, wenn wir einander lieben sollen, wie sollen wir denn eigentlich einander lieben? Er sagt so, liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Und vorher sagt er, wie mich der Vater geliebt hat, so habe ich euch geliebt. Ah, okay, das heißt, da ist ein Schlüssel drin, rauszufinden, wie hat denn eigentlich der Vater Jesus geliebt? Und die Liebe des Vaters zu Jesus ist im Neuen Testament sehr präsent. Von den paar Malen, wo der Vater im Neuen Testament hörbar spricht, sagt er 4 von 5 Mal oder 3 von 4 Mal, sagt er, dies ist mein geliebter Sohn, an die habe ich wohlgefallen. Und auf dem Berg der Verklärung sagt er noch, und auf ihn sollt ihr hören. Und dann einmal sagt er, wie der Sohn mich verherrlicht hat, ich hatte irgendwie sowas mit der Verherrlichung, ich habe es jetzt nicht mehr im Kopf. Und der Vater sagt einfach noch, dass er sich durch den Sohn auch verherrlichen möchte. Und das heißt, immer wenn der Vater im Neuen Testament spricht, da spricht er seine Liebe und seine Bestätigung und sein Wohlgefallen über dem Sohn aus. Und man denkt sich so, wow, krass, wie der Vater Jesus geliebt hat, so liebt Jesus dich. Das heißt, Jesus spricht über dein Leben Wohlgefallen aus. Er spricht diese Liebe aus über dir, er spricht Sohnschaft aus über dir. Aber wisst ihr, es wäre ja leicht zu sagen, ja, der Vater kann es ja über Jesus sagen, wenn Jesus ja die ganzen tollen Sachen gemacht hat. Er war ja hier und hat dann Brot vermehrt, war hier und hat Wasser zu Wein gemacht. Das wünschen wir uns doch auch alle manchmal. Er war hier und hat die Lahmen wieder gehend gemacht, die Blinden wieder sehend gemacht. Er ist ans Kreuz gegangen und hat die Schuld der ganzen Welt auf sich genommen, ist dann im Grab gelegen, nach 3 Tagen wieder auferstanden. Er ist dann in den Himmel gefahren und er hat den Weg geöffnet für uns, eine Beziehung mit dem Vater zu haben und so weiter. Er hat so viele krasse Sachen auf dieser Welt erlebt. Er hat die Bergpredigt gehalten. Er hat überall gesprochen. Die Scharen von Menschen kamen um ihn herum. Aber wisst ihr was? Die Bestätigung der Liebe des Vaters kam nicht nach der Auferstehung. Die kam auch nicht nach der Brotvermehrung. Die kam auch nicht kurz vorm Kreuz. Die Bestätigung des Vaters kam bei Jesu Taufe, als er noch kein Wunder getan hat. Als er noch nicht die Welt verändert hat. als er noch nicht bewiesen hat, dass er als schuldfreier Mensch ans Kreuz gegangen ist. Die Bestätigung des Vaters kam vorher, bevor Jesus beweisen konnte, dass er würdig war für die Berufung, die auf seinem Leben liegt. Bevor er die Leistung gebracht hat, das Werk vollendet hat, für das der Vater ihn auf die Erde geschickt hat. Als Jesus noch nichts bewiesen hat, kam die Stimme aus dem Himmel. Matthäus 3, Vers 16. Dies ist mein geliebter Sohn. Und an dir habe ich wohlgefallen. Wisst ihr, die Taufe von Jesus kann man auch so ein bisschen wie dreidimensional sehen. Körper, Seele, Geist. Ich glaube, an diesem Moment wurde nicht nur der Körper von Jesus gewaschen. Und ich glaube, dass auch Taufe für uns so eine prophetische Handlung ist, aber auch eine Symbolik hat, die ganz tief ist und eigentlich beschreibt, was bei uns passiert. Hier steht ja, Jesus, der hat zwar keine Sünde gehabt, aber er hat die Taufe des Johannes auf sich genommen, die Taufe von Buße, wenn wir uns wegdrehen von dem, wie wir früher gedacht haben und hingehen und in uns Jesus anfangen zu folgen und diese symbolische Handlung, dass Gott uns reingewaschen hat von all unserer Sünde. Jesus hatte keine Sünde, aber er hat diese Taufe in Anspruch genommen, um als Mensch uns den Weg zu zeigen, den wir mal gehen werden. Und im gleichen Blick wurde auch sein Geist, und Jesus' Geist war schon mit meinem Geist verbunden, aber was ist passiert bei der Taufe, und das ist ja dieses Bild von unserer Bekehrung, kam der Heilige Geist in Form einer Taube auf Jesus. Das heißt, diese Taufe, die ganzheitlich ist, die so dreidimensional ist, zeigt nicht nur, dass unsere Sünde komplett reingewaschen ist, sondern sie zeigt, dass jetzt unser Geist mit dem Geist Gottes verbunden ist. Dass Gottes Geist jetzt in uns gekommen ist wie eine Taube und sich auf uns gelegt hat. Das heißt, wir werden nicht nur körperlich reingemacht und freigemacht, sondern im Geist werden wir auch mit Gott verbunden. Und gleichzeitig zeigt die Taufe, glaube ich, auch diese dritte Sache, die Gott heilen möchte, und das ist unsere Seele. Er will unsere Seele wiederherstellen. Und ich glaube, auch Jesus hat den guten Vater auf der Erde. Ich glaube, Josef hat ihm viele Sachen beigebracht. Er hat ihm sein Handwerk beigebracht. Er war für ihn da. Er hat sich um ihn gekümmert. Er hat ihn versorgt, als er dort gewohnt hat. Aber in diesem Moment kam auch bei der Taufe die Bestätigung des Vaters in die Seele. Und ich glaube, genau das, was Jesus erlebt, können wir erleben. Wir haben die Taufe im Wasser, die bezeugt, dass wir rein sind vor Gott, dass wir die Gerechtigkeit jetzt laufen dürfen. Wir haben die Taufe des Geistes, wo wir gefüllt werden mit dem Heiligen Geist. Wo er auf uns kommt mit Gaben für die Menschen in unserem Leben, mit denen wir dienen können. Und wir haben die Taufe in der Liebe des Vaters. Und ich glaube, dass diese Taufe von Jesus uns zeigt eigentlich, wie ganzheitlich Gott mit uns arbeitet. Er will auch dein Herz wiederherstellen. Er will dich nicht nur zu einem geistlich krassen Menschen machen. Er will dich auch in deinem Herzen heil machen, gesund machen. Er will deine Seele wiederherstellen. Und wisst ihr, der Heilige Geist, als er in uns gekommen ist, da gibt es einen Unterschied. Der Heilige Geist kommt auf uns für den Dienst und für die Gaben, um die Menschen zu erreichen, um Leuten ein Zeugnis zu sein. Aber er kommt in uns, um eine Sache in uns zu bewirken. Das will ich euch zeigen. In Römer 8 steht es. Und zwar ab Vers 14. Alle, die sich von Gottes Geist leiten lassen, sind seine Söhne und Töchter. Denn der Geist, den ihr empfangen habt, macht euch nicht zu Sklaven, sodass ihr von Neuem in Angst und Furcht leben müsstet. Er hat euch zu Söhnen und Töchtern gemacht. Und durch ihn, durch den Heiligen Geist, rufen wir, wenn wir beten, Abba, Vater. Ja, derselbe Geist, der Geist selbst bezeugt es in unserem Innersten, dass wir Gottes Kinder sind. Und ich glaube, dass wenn der Heilige Geist in uns wohnt, er anfängt in dir diesen Schrei, diesen Hunger nach Sohnschaft zu etablieren. Das ist seine Aufgabe in dir. Er bezeugt dir immer wieder, du bist ein Kind Gottes. Die Überführung des Heiligen Geistes übrigens, er überführt die Welt von Sünde. Er überführt die Heiligen, die Christen, von ihrer Gerechtigkeit. Wenn du sündigst, sagt der Heilige Geist nicht, oh, guck mal, du bist so falsch, du bist so schlecht. Er sagt dir, schau mal, das passt gar nicht mehr zu dir. Es ist nicht, wer du bist. Schau mal, du bist ein Königskind. Sünde hat keinen Platz mehr in deinem Leben. Es passt nicht mehr zu dir. Und er bezeugt dir, du bist ein Kind Gottes. Du bist eine Tochter Gottes, du bist ein Sohn Gottes. Und der Heilige Geist hilft uns, würdig dieser Berufung zu wandeln. Und er formt in uns diesen Schrei danach, Jesus zu begegnen. Und wisst ihr, diese Sohnschaft Gottes, diese Kindschaft, die uns zugesprochen wird, ist für uns manchmal wie so eine theologische Wahrheit. Ja, ich bin ein Kind Gottes, ist doch klar. Und wisst ihr, aber oftmals verhalten wir uns überhaupt nicht so. Wie jeder würde am Sonntag sagen, ja klar, Gott hat mich zu seinem Kind gemacht, ich bin dabei, ich bin in der Familie Gottes, ich bin hier Teil von der Gemeinde, von der Braut, weißt du, versteht ihr, was ich meine? Aber müssen wir mal drüber nachdenken, was das bedeutet. Du bist ein Kind Gottes. Das ist eine andere Realität. Das ist ein anderes Level. Wenn wir wirklich verstehen würden, was es bedeutet, sein Kind zu sein, dann würden diese Denkweise dieser Welt würde nichts mehr an uns haben und an uns auslösen. Wenn wir merken würden, warte mal, alle Ressourcen sind verfügbar. Wo er Einfluss hat, darf ich auch Einfluss haben. Was für ihn möglich ist, ist für mich möglich. Ich habe Zugang nicht nur zum Vorhof, ich darf zu ihm kommen, ich darf immer bei Papa sein. Du darfst dir vom Vater was zu Weihnachten wünschen. Und ich glaube, also für mich fasst dieser Vers in 1. Johannes 3, Vers 1, fasst es so gut zusammen. Seht doch, wie groß die Liebe ist, die uns der Vater erwiesen hat. Kinder Gottes dürfen wir uns nennen und wir sind es tatsächlich. Steht jetzt nicht nur eine theologische Aussage, wir sind es tatsächlich. Und ich glaube, dass wenn du noch nicht dem Vater auf einer Tiefe begegnet bist, ich will dich ermutigen, lass dich ein auf die Reise, dem Vater zu begegnen. Lass dich ein. Sei hungrig danach. Und ich will jetzt einfach mal meine Geschichte davon erzählen, wie ich dem Vater begegnet bin. Und du darfst einfach gerade das empfangen für dich. Und genau. Es war bei mir so im ersten Jahr auf meiner Bibelschulzeit und es war alles neu für mich. Es war riesengroß, dieser Saal. Ich habe sowas noch nie erlebt und die Gegenwart war stark und die haben alle geredet. Und auf einmal fangen die an, über die Vaterliebe zu sprechen. Und ich dachte mir so, ja, cool, kann ich mir gut vorstellen. Ich habe es bestimmt auch schon erlebt ein bisschen. Und die fangen an zu erzählen von, wie dieser Vater, diese eine Umarmung mit dem Vater ihr ganzes Leben verändert hat. Und ich dachte mir, okay, krass. Und dann haben wir so ein Buch bekommen, die Umarmung des Vaters hieß es, von Jack Frost. Und ich sitze so zu Hause auf meinem Bett und lese dieses Buch. Und nach den ersten zwei Kapiteln, ich war nur noch am Weinen. Und ich dachte mir, ich muss den Vater im Himmel so begegnen, wie dieser Mann ihm begegnet ist. Wenn es möglich ist, dann will ich nicht, das ist einfach nur so, ach cool, ich lese das Buch, schön für dich, sondern ich brauche diese Berührung. Ich will wissen, was da dran ist. Ich will diese Liebe verstehen. Und ich habe angefangen zu beten so und mich danach auszustrecken. Papa, begegne mir. Ich brauche diese Begegnung mit dieser Vaterliebe. Und ich habe echt jeden Tag geschaut, überall, vorne und hinten. Ich dachte mir so, okay, begegne der Vater mir heute? Begegne mir jetzt? Bete morgen? Keine Ahnung. Und ich war so gespannt auf alles. Und dann waren wir in der Klasse, dann redet jemand über das Vaterherz. Und ich saß so, da ich so, okay, vielleicht jetzt. Und ich war vielleicht ein bisschen geweint. Es hat mich berührt, aber das war es irgendwie noch nicht. Und dann bin ich heimgekommen und hatte mir einen Lobpreisabend. Und dachte mir, vielleicht heute Abend. Und dann war das vielleicht ein guter Abend. Abend, aber es war nicht diese Begegnung, nach der ich mich gesehnt habe. Und dann dachte ich mir, okay, vielleicht sonntags im Gottesdienst, vielleicht hier und da und bei den Freunden und beim Gebet und vielleicht in meiner stillen Zeit. Und irgendwie kam es die ganze Zeit nicht wirklich. Ich habe in dieser Zeit nach dieser Vater-Herz-Begegnung geschaut hinter jedem Stein. Ich habe wirklich geguckt, da ist der Vater, hier ist er da. Ich habe sogar in der Zeit ein Lied geschrieben über die Berührung des Vaters. Das weiß ich noch. An der Gitarre gesessen und dass der Vater mir begegnen wird. Und ich war so hungrig danach. Ich war so hungrig, diese Begegnung zu erleben. Und dann eines Tages sind wir mit unserer Revival Group, das ist so eine Gruppe in der Schule, wo man durchbrechend gemeinsam nachgeht, wo du einen Pastor hast, der dich begleitet in einem Jahr. Und dann sind wir dort zusammen zu so einem Kletterpark gegangen, so einem Hochseilgarten. Kennt ihr das? ist immer spannend, ne? Ja, und ich war dann auf diesem Hochseilgarten in Weaverville und es war dann so in den mystischen Bergen und so Nebel überall und ich bin dann da so hingekommen und ich war eigentlich voll begeistert von dem Tag. Ich dachte mir so, komm mal, das wird ein richtig cooler Tag. Wir klettern da jetzt ein bisschen rum. Dann wurden so die Gruppen eingeteilt und in meiner Gruppe waren 6 Frauen und ein anderer Typ und ich. Ich habe ja nichts gegen Frauen, absolut nicht, aber alle 6 Frauen hatten Höhenangst. Alle 6. Und ich stand so da, oh, okay, wir sind auf dieses Ding hochgegangen, wir haben uns da eingehakt mit 2 Seilen und da kann nichts passieren, verstehst du, wenn du alles richtig machst. Ich dachte mir echt so, hey Leute, wenn du runterfällst, du fällst so tief, das war's. Und die waren so, und die haben sich da so festgeklammert und so geschüttelt. Und ich war dann einfach nur so, egal, der Tag ist jetzt halt für jemand anders. Und ich war so, okay, egal, komm, ich helfe dem Team jetzt darüber und dann ist gut, dann ist fertig. Und dann, das war halt nicht mein Tag, das war jetzt nicht mein Ding. Und die gucken jetzt einfach, dass jeder sicher ankommt. Genau, und dann ja, sind wir darüber geklettert und irgendwann waren wir dann fertig. Und ich so, okay, alles gut. Sitzen so in so einer kleinen Gruppe und unsere Kletterleiterin sagt so, hey, ich hätte gern, dass jetzt jeder der Person rechts von sich sagt, was sie heute richtig gut an der Person fand. Und der andere Typ in meiner Gruppe, das war so ein richtig großer, schwarzer Afrikaner aus Namibia. Übrigens, gleichen Land, wo mein Vater geboren ist. Und der Typ, der ist wirklich ein Schrank. Also wirklich riesiger, riesiger Typ, ne? Der hieß China. Auch lustig, ne? China. Genau, ich weiß auch nicht. Auf jeden Fall waren wir so da und dann saßen wir so in diesem Kreis und jeder sagt irgendwas Positives und China guckt mich so an und sagt so, Simeon, ich bin so begeistert, wie demütig du heute warst. Und ganz ehrlich, Demut war so eine Sache, die konnte ich mir bei mir nicht vorstellen. Ich habe immer gesagt, Jesus, bitte, baue Demut in mir. Es war so ein Gebet, ich habe es über Monate gebetet. Ich so, Jesus, mach mich demütig. Und ich habe so gemerkt, so, vielleicht ist das, wo ich wachsen kann. Und ich habe so gemerkt, krass, irgendwie hat mir das Wort richtig, richtig viel bedeutet gerade. Und dann dachte ich mir so nach diesem Kreis so, okay, ich gehe jetzt mal zu China und bedanke mich dafür, was er gerade gesagt hat. Und ich gehe so zu China und sag so, hey, danke für deine Worte, das hat mich echt berührt. Und China kommt und gibt mir eine Umarmung in seinen riesigen Armen. Und das Ding ist, auf einmal war ich nicht mehr bei ihm, sondern ich war in den Armen von meinem himmlischen Vater. Und ich weiß nicht, wie lange er mich gehalten hat. Vielleicht war es nur eine Minute, aber es hat sich angefühlt wie eine Ewigkeit. Und in diesem Moment kam diese überwältigende, unbeschreibliche Liebe Gottes auf mich, wie ich es noch nie in meinem Leben gespürt habe. Es war wie so eine warme Flüssigkeit, so kann ich es nur beschreiben, die sich von meinem Kopf von oben nach unten durch meinen Körper durchgedrückt hat. Und es ging an meinem Herzen vorbei und es hat, während es meinen ganzen Körper gefüllt hat, alle Scham, alle Schuld, alle Unsicherheit. Es hat es einfach rausgedrückt. Es war, als hätte das nie existiert. Wo ich mir über mich selber unsicher war, wo ich mir, keine Ahnung, gedacht habe, was denken die Leute, was ist denn hier? Oder liebt Gott mich wirklich? Oder hat er mir jetzt echt vergeben? So diese Fragen waren wie beantwortet, aber es gab nicht eine Antwort drauf, sondern diese Liebe, diese reale Gegenwart, diese Präsenz, diese echten, massiven Liebe, die brauchte keine Erklärung. Die war so real, Leute, das war realer als dieser Boden, als der Stuhl, als das, was wir hier gerade sehen. Diese Liebe war von einer Dimension, wo ich wusste, das ist etwas, was größer ist, als das, was ich mit meinen eigenen Worten ergreifen könnte, mit meinem Denken jemals verstehen könnte. Und diese Liebe hat mich von Kopf bis Fuß gefüllt und ich fing an, bitterlich zu weinen. Ich habe geweint und geweint und geweint. Irgendwann lässt China mich los und ich stehe so da, ich kann kaum noch laufen. Und wir gehen rein zum Essen. Es gab Spaghetti Bolognese. Dort gibt es immer Spaghetti Bolognese. Jeden Tag. Wir waren im zweiten Jahr dann auch da, es gab wieder Spaghetti Bolognese. Ich habe wirklich eine Gabel gegessen. Und dann fingen die Leute an, Zeugnisse zu teilen. Und ich sage so Zeugnisse, weil für mich sind es eigentlich keine Zeugnisse. Die haben mir so erzählt, so, ja, ich habe mich nicht getraut, dann hat meine Gruppe mich ermutigt und dann bin ich auf die Zeile gegangen. Und ich so, wow, super. Auf einmal berührt mich diese Zeugnisse und ich fange an zu heulen. Und ich sitze an meinem Tisch und auf einmal, ich war wieder zurück in dieser Begegnung und auf einmal fing an, eine Welle, nach der nächsten Welle, von Gottes Liebe über mein Herz zu waschen. Und es war so richtig, so wie man am Strand liegt und jede Welle hat irgendwas anderes aus meinem Herzen weggewaschen. Irgendwas, irgendeine Unsicherheit, irgendeine Frage, irgendeinen Minderwert, es wurde einfach weggewaschen. Ich habe dort gesessen und geweint und geweint und geweint und es war das schönste Wein meines Lebens. Und es war so gut, es war so befreiend, es war so real, so echt, so tief und diese Liebe Gottes war einfach präsent und ich habe geweint, geweint, geweint und ich habe mir ein bisschen aufgehört, hat eine so eine Hand wieder auf mich gelegt, habe ich hier angefangen zu weinen und dann auf einmal nach anderthalb Stunden, auf einmal switcht es in Lachen. Und ich habe hysterisch gelacht. Ich dachte mir so, es war ja jetzt nichts lustig. Aber wisst ihr, wenn du mal in deinem Leben echte Freiheit geschmeckt hast, musst du anfangen zu lachen. Ich hab noch nie in meinem Leben eine Freiheit gespürt wie in diesem Moment. Noch nie. Diese Freiheit war so real. Ich war frei von allem. Das kann man nicht in Worte beschreiben. Ich dachte mir, ich wusste nicht, dass es möglich ist, so frei zu sein. Und ich musste lachen, weil ich gemerkt habe, diese Schwere meines Lebens hat mich verlassen. Und ich habe gelacht und gelacht. Und irgendwann waren die Leute so, okay, wir wollen jetzt einfach mal wissen, was bei diesem Typ da passiert ist. Und fragen so, hey Simeon, könntest du nicht vielleicht auch Zeugnis teilen? Und ich laufe so nach vorne am Lachen. Wirklich, ich war komplett weg. Nach vorne, ich habe gelacht. Nimm dieses Mikro. Und ich sage einfach nur, wisst ihr, heute ist der Tag, an dem ich meinen Vater kennengelernt habe. Und ich fange an wieder zu heulen. Ich habe sofort wieder geswitcht. Ich stehe so da, ich kriege kaum noch einen Satz raus. Und ich heule und ich heule. Diese Liebe war so real. Und was angefangen hatte, war danach, dass die Leute zu mir kommen wollten, weil sie eine Umarmung von mir haben wollten. Und in dem Moment war das zum ersten Mal im Leben, dass wie so ein Wasserpegel in mir war, von der Liebe Gottes. Und auf einmal war der Pegel über meinen Augen. Und ich habe diese Welt aus anderen Augen gesehen. Es war so eine Liebe, die war bedingungslos. Und ich habe eine Person gesehen und ich musste weinen über dieser Person, weil ich gespürt habe, wie der Vater sich nach dieser Person sehnt. Ich habe verstanden, dass er jeden Menschen liebt. Ich habe das aus meinen eigenen Augen gesehen. Es war wie anders. Ich habe Menschen nicht mehr gesehen, wie ich sie beurteilt habe. Es war einfach nur pure Liebe. Nach dem Tag bin ich dann heimgegangen und Leute wollten noch Herr der Ringe mit mir schauen, meine Mitbewohner. Und ich so, nee, danke, ich habe heute genug erlebt. Und ich bin so in mein Bettchen gegangen, mein Lichtchen ausgeschaltet, meine Äuglein geschlossen. Und ich saß so da, ich so, das war bis jetzt der beste Tag in meinem ganzen Leben. Ich dachte mir so, ich habe kurz überlegt, warum. Also das Klettern war es auf keinen Fall. Die Bolognese auch nicht. Ganz sicher nicht. Ganz sicher nicht. Und ich so, es war der Tag, an dem ich meinen Vater kennenlernen durfte. Und da gab es ein Buch. Da gab es eine Zeile in diesem Buch von Jack Frost. Und da stand es, endlich durfte ich in Demut zu meinem Vater laufen, der mit ausgestreckten Armen auf mich wartete, um mich in seinen Armen zu halten. Und irgendwann war es so, im zweiten Jahr war ich wieder an diesem Ort, erzähle das ganz kurz, und dann bin ich wieder in diesen Saal rein, ich so, krass, hier wurde letztes Jahr mein Leben für immer verändert. Ich lege mich so auf die Stühle und ich fange wieder an zu heulen. Und seine Liebe kommt über mich. Wieder. Und ich lieg so da, ich hatte die ganze Zeit gebetet, Gott, zerbrich mein Herz, für was dein Herz zerbricht. Zerbrich mein Herz, wofür dein Herz zerbricht. Und ich fange an zu weinen und zu weinen und zu weinen. Und er sagt zu mir, Simeon, mein Herz zerbricht für die, die schwierig sind zu lieben. Wo die Leute, die gemeine Schwierigkeiten haben, diesen Leuten Liebe zu zeigen. Da zerbricht mein Herz drüber. Ich musste so weinen und auf einmal kam dieser Liebespegel wieder zurück über meine Augen. Und irgendwann so 2 Jahre später kam wieder an so einem Abend dieser Liebespegel über mich und ich habe die ganze Welt aus seinen Augen gesehen. Und ich sage so, Gott, ich will das öfters haben. Und dann sagt so Simeon, diese Liebe ist immer dauerhaft für dich verfügbar. Irgendwann wirst du immer in dieser Liebe laufen. Ich habe das dir nur gezeigt, um dass du siehst, was möglich ist. Und dann war es so, das war glaube ich vor 2 Jahren jetzt, fing es an Ende September und dieser Pegel ist wieder über meine Augen gestiegen. Ich kann das so anders nicht erklären, diese Liebe. Und ich war für über 2 Monate in dieser Liebe Gottes. Und seitdem ist es immer öfters gekommen und ich weiß, irgendwann wird es einfach bleiben. Und ich weiß, dass eine Begegnung mit seiner Liebe alles verändern kann. Wisst ihr was, vor diesem Tag habe ich gesagt, ich bin logischer Denker. Ich muss alles mit meinem Verstand ergreifen. Ich habe schwierige Fragen gestellt. Ich war immer im Diskutieren. Ich wollte irgendwie immer mit Leuten mich so auseinandersetzen. Und ich weiß, da gibt es auch Leute, die sind dafür berufen, genau damit die Welt zu erreichen. Und auch Gott, wie er mit dir redet. Das ist völlig in Ordnung. Aber ich weiß, dass an dem Tag auch Gott meine Persönlichkeit verändert hat. Seit diesem Tag bin ich ein Herzensmensch geworden. Und ich lebe zuallererst in meinem Herzen. Weit offen. Vielleicht, Rafa, kannst du noch nach vorne kommen. Ich würde gerne mit euch in eine Begegnung gehen mit dem Vater. Und diese Begegnung, die hatte ich wirklich mal gehabt. Da war ich, glaube ich, so 14 Jahre alt. Und das war, glaube ich, einer der ersten Male, wo ich diese Liebe gespürt habe. Deswegen, ihr dürft jetzt alle mal eure Augen schließen. Und ihr dürft euch, wie wenn ihr jetzt ein Bild malen würdet, nur ihr habt keinen Pinsel in der Hand, ihr dürft jetzt mit eurem inneren Auge ein Bild malen. Ihr dürft gerne die Augen schließen. Und während ich rede, stellt euch das einfach vor. Wenn ich das ausspreche, dann seht ihr vielleicht direkt das, was ich sage. Und ich glaube, dass Gott dir heute begegnen will und dass heute auch ein Prozess anfängt, wo seine Liebe sich neu in deinem Leben etabliert. In dieser Vision stand ich vor einer großen Tür. Es war eine uralte Tür. Alles war weiß. Nach rechts und nach links. Und ich sah nur diese Tür. Und ich wusste, das war irgendeine wichtige Tür. Und es war an einem himmlischen Ort. Und diese Tür war überall verziert. Wunderschön, tief dunkles Holz. Und ich sah einen Griff an dieser Tür. Und dieser Griff war verziert mit allerschönster Handwerkskunst. Da war ein Edelstein genau in der Mitte. Und diese Tür hat mich wie eingeladen, hereinzutreten. Und ich bin hingegangen und berühre diesen Türgriff und er geht so leicht, so sanft, er geht auf einmal auf und die Tür bewegt sich, als hätte sie fast kein Gewicht, obwohl sie so massiv war. Und sie geht auf und ich sehe den Thronsaal Gottes. Und bis rechts und nach links habe ich kein Ende gesehen. Es war so strahlend weiß und hell und es hat so alles so einen leichten Goldschimmer gehabt. Und an der rechten und der linken Seite ging so eine Säulenreihe nach vorne und es waren wunderschön bestückte Säulen. Und diese Säulenreihe ging genau gerade, diese Reihe rechts und links, genau nach vorne. Und ich sah auf der anderen Seite mir gegenüber, sah ich den Thron Gottes. Und dort saß der Vater. Und als ich ihn entdeckt hatte, habe ich gesehen, dass sein Blick bereits auf mir lag. Und er strahlte an seinem ganzen Gesicht. Und bevor ich reagieren konnte, sprang er auf und rannte mir entgegen. Und ich fing an zu laufen. Es gab für mich gar keine andere Richtung. Ich fing an zu laufen und zu rennen. Und er rannte mir entgegen und empfing mich mit einer Freude, die man sich nicht ausdenken kann. Und er schlang seine Arme um mich. Und in dieser Umarmung war pure Sicherheit, pure Liebe, Gnade, Freude, Leben. Und ich sagte, Simeon, komm mit. Ich habe an der Hand genommen und wir sind zusammen gelaufen. Er war so begeistert, mir das zu zeigen. Und er nahm mich mit auf seinen Thron und setzte mich auf seinen Schoß. Seine Arme um meine Schulter genommen, meinen Kopf auf seine Brust gelegt. Und er fing an, Sachen in mein Ohr zu flüstern. Er fing an zu sagen, Simeon, ich bin so stolz auf dich. Als ich meinen Kopf auf seiner Brust hatte, auf einmal habe ich angefangen, seinen Herzschlag zu hören. Man musste mir gar nicht erklären, aber dieser Herzschlag hatte was ausgesagt. Es war tiefer als irgendwelche Aussagen. Aber dieser Herzschlag hat wie die Liebe Gottes in mich hineingepumpt. Er war so sanft, so zart, aber so mächtig. Und diese Liebe fing an, mich einfach ganz zu durchdringen. Während du jetzt dort sitzt, an seiner Seite, an seiner Brust, auf diesem Thron, glaube ich, will der Vater dir heute was ganz persönlich sagen. Egal, ob du es gerade spürst oder nicht, mach einfach mal gerade deine Ohren auf, dein Herz auf und lass ihn gerade zu dir sprechen. Heute was in dir heilen. Deine Fehler waren nicht zu groß für seine Liebe. Lade ich dich ein, einfach mal zu Papa was zu sagen. Gerade in dieser Sicherheit, an diesem Ort. Vielleicht hast du noch nie mit ihm geredet. Ist völlig okay. Sag ihm einfach gerade mal, wie dankbar du für ihn bist. Wie sehr du ihn brauchst. Wie sehr du einen Papa brauchst, der für dich immer da ist. Wie sehr du seine Beratung brauchst, seine Umarmung, seine Begleitung, sein Ja für dein Leben. Gerne mal mein Team nach vorne bitten, vielleicht auch hier ein Gebetsteam. Wenn du gerade in der Begegnung bist, musst du da nicht rausgehen. Genau, wir kommen jetzt langsam zum Ende, aber Rafa wird einfach gerade ein bisschen weiterspielen. Und wenn du dir gerade einfach ein Gebet abholen willst, lass dich nicht davon abschrecken, wenn wir vielleicht jünger sind als du. Fang es einfach in aller Demut. Diese Berührung und diese Begegnung. Genau, ihr könnt einfach vorgehen, euch ein Gebet abholen oder eine Umarmung. Genau, und wir lassen einfach noch mal kurz ein bisschen hier Raum. Und genau, ihr könnt einfach in der Begegnung bleiben oder schon rausgehen oder schon weitermachen. Und ich gebe jetzt weiter.